Wir kommen heute zu 1. Samuel. Vielleicht sind einige überrascht. Wir hatten letztes Mal uns noch mit dem Buch Josua beschäftigt, nachdem wir alle 5 Bücher Mose in der Übersicht durchgegangen sind. Es ist aber so, zu einem früheren Bibelstudientag hatten wir schon mal das Buch der Richter behandelt. Darum, es gibt also auch von diesem Bibelstudientag über das Buch der Richter bereits Kassetten und ein Skript, das man beim CLKV Peter Günthert bestellen kann. Wie übrigens auch die Kassette von heute Morgen, kann man sich da eintragen auf der Liste. Das Buch Ruth, das werden wir später behandeln. In der hebräischen Bibelausgabe ist das Buch Ruth an einer anderen Stelle eingereiht. Darüber werde ich zu anderer Gelegenheit dann mehr ausführen. Also in der hebräischen Bibel kommt nach dem Buch der Richter das Buch oder die Bücher Samuel. Zunächst einige Bemerkungen zur Zeitgeschichte des ersten Buches Samuel. Es umfasst ungefähr die Zeit von 1100 vor Christus bis hin zum Jahr 1010, wo David dann König über Juda geworden war. Das erste Buch Samuel gibt uns eine Beschreibung der Übergangszeit von der Periode der Richter hin zur Monarchie, zum Königtum. Das war eine ganz kritische Phase in der Geschichte Israels. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, wo eine Predigt in der Synagoge gehalten von Paulus zusammengefasst wird. Ich lese Apostelgeschichte 13 ab Vers 18 schon. Nach dem Auszug aus Ägypten wird hier berichtet: Und eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Das fasst das Buch Josua hier zusammen, Vers 19. Weiter. Und nach diesem, bei 450 Jahren, gab er ihnen Richter, bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Wir sehen also, die Richterzeit geht bis auf den Richter Samuel. Und dann beginnt in der Geheimsgeschichte Israels die Geschichte der Monarchie, des Königtums. Aus einer anderen Perspektive können wir sagen, das erste Buch Samuel oder die Bücher Samuel zeichnen den Übergang von der Periode der Stiftshütte hin zum ersten Tempel. Das Volk Israel hatte ja diesen transportablen Tempel, den sie gebaut hatten nach dem Auszug aus Ägypten, bis hin zur Zeit von Salomo. Aber David machte schon die Vorbereitungen für den ersten Tempel. Und so können wir sagen, haben wir auch in dieser Hinsicht einen ganz wichtigen Übergang. Der Charakter der Richterzeit kann so umschrieben werden. Im Buch der Richter findet sich ein vierfacher Refrain, Richter 17,6, 18,1, 19,1 und der letzte Vers, 21,25. Und da wird diese Zeit prägnant zusammengefasst: In jenen Tagen war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das zeigt uns nach diesem Höhepunkt der Zeit unter Mose und Josua, wo Israel das Wort Gottes bekommen hat und überwältigt war von diesen göttlichen Offenbarungen und Richtlinien fürs Leben. Da kam die Zeit der Richter. Es war eine Zeit des permanenten Niedergangs. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die waren sehr modern damals. Es war die Zeit des Relativismus. Man kann nicht von absoluter Wahrheit sprechen. So und so muss es sein. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit des Individualismus, wo es für einen selbst stimmen musste. Das tönt ja wie heute, oder? Man muss selber sich wohl dabei fühlen. Es muss für einen selbst stimmen. Ja, das ist an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Es ist eine Zeit, wo kein absoluter göttlicher Maßstab vor Augen steht. Und darum, wie wir das damals bei der Behandlung des Buches der Richter gesehen haben, es war eine Zeit des moralischen und religiösen Totalzerfalls. Samuel wird bezeichnet als der erste Prophet. Apostelgeschichte 3, 24. In der Predigt von Petrus in der königlichen Säulenhalle, in der salomonischen Säulenhalle im Tempel, da wird gesagt, Vers 19 schon, so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus, den Messias, sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und dann Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele ihr geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Also die eigentliche Zeit der Propheten in der Bibel, die in einer dauernd sich fortsetzenden Kette in Israel aufgetreten sind, das war die Zeit insbesondere ab Samuel. Natürlich gab es schon vorher Propheten und auch Mose selbst war ein Prophet. Aber die eigentliche Zeit des ständigen Auftretens von Propheten, das war ab Samuel. Diese Kette hat sich fortgesetzt bis auf Malachi und dann kam wieder ein Schweigen. Es traten keine Schriftpropheten mehr auf während Jahrhunderten. Das liest man ja auch sogar in den Apokryphen. In 1. Makkabäer 9 heißt es, und war so große Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Das war im 2. Jahrhundert vor Christus. Da war man mitten in dieser Zeit ohne Propheten. Also die Zeit der Propheten von Samuel bis auf Malachi. Die Bücher Samuel und eben auch gerade das erste Buch Samuel spricht über die Reise der Stiftshütte. Lange Zeit, und so beginnt ja auch das Buch Samuel, war die Stiftshütte in Silo, im heutigen Westjordanland. Josua 18, Vers 1 lesen wir schon, aber auch in 1. Samuel 1, als Elkana mit seiner Familie jährlich zur Stiftshütte ging, das war in Silo. Aber später, in 1. Samuel 21, sehen wir, wie die Stiftshütte dann verschoben wurde nach Nov. Noch später, in 1. Chroniker 16, sehen wir, wie sie dann nach Gibeon kam und schließlich nach Jerusalem. 1. König 8, Vers 4. Und dann wurde der erste Tempel gebaut. Aber die Stiftshütte kam noch nach Jerusalem. Was hat man mit ihr gemacht? Im Talmud steht, man hat sie auseinandergenommen und in die Untergeschosse des Tempelberges getan. Also, die sollte eigentlich noch dort zu finden sein. Aber eben, es ist ein bisschen schwierig, da Grabungen durchzuführen, das gäbe noch mehr Probleme. Aber wir sehen auch die Reise der Bundeslade. Am Anfang des ersten Buches Samuel befand sich die Bundeslade in der Stiftshütte in Silo. 1. Samuel 4, Vers 4. Aber dann trat sie eine lange Reise an nach Philistäa. Sie waren in den Städten Asdod, Gat und Ekron, bei den Feinden dort, im Gebiet des Gazastreifens und rundherum. Sie kam dann in 1. Samuel 6 nach Beth-Shemesh und darauf nach Kiriat-Jearim, in der Nähe von Jerusalem, 1. Samuel 7. Dann kam sie nach Peretz-Ussa, 2. Samuel 6. Und schließlich in 2. Samuel 6, 12 und 17 wurde sie nach Jerusalem gebracht, in ein Zelt, das David speziell für sie aufgestellt hatte. Aber später, 1. Könige 8, Vers 6, kam die Bundeslade dann in den ersten Tempel in Jerusalem auf der Bergspitze. Man sieht übrigens heute noch die Spur, die Vertiefung auf dem Felsen, im Felsendom, wo die Bundeslade gestanden hat. Das ist also auch eine Besonderheit des ersten Buches Samuel, diese Reise der Stiftshütte und die Reise der Bundeslade. Wer hat das Buch Samuel geschrieben? Im babylonischen Talmud, hier abgekürzt BT, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, im Traktat Baba Batra 15a heißt es, dass Samuel an diesem Buch geschrieben hat. Und zwar offensichtlich die Kapitel 1 bis 24, denn in Kapitel 25 geht es um seinen Tod. In 1. Chronik 29, 29 haben wir eine ganz interessante Information. 1. Chronik 29, 29. Und die Geschichte des Königs David, die erste und die letzte, siehe, ist geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers und in der Geschichte Nathans des Propheten und in der Geschichte Gads des Schauers. Nun, hier haben wir in Verbindung mit der Geschichte Davids Samuel erwähnt und gleich auch die Propheten Nathan und Gad. Und daraus schließen wir, dass die Bücher Samuel eben auf diese drei Propheten zurückgehen. Alles von Gott beglaubigte Propheten. Aber offensichtlich hat es noch eine spätere Endredaktion gegeben, denn in 1. Samuel 27,6 sehen wir, dass der Schreiber oder der Endredaktor in der Zeit der Könige gelebt hat. 1. Samuel 27,6. Und Achis, König von Philistäa, und Achis gab ihm an selbigem Tag Ziklag. Darum hat Ziklag den Königen von Juda gehört, bis auf diesen Tag. Wenn hier gesprochen wird über die Könige von Juda, bis auf diesen Tag, heißt das, der Endredaktor, der diese Bemerkung gemacht hat, lebte in der Zeit der judäischen Könige. Also so haben verschiedene Hände daran gearbeitet, aber der wesentliche Teil von 1. Samuel stammt von Samuel selbst. Und alles natürlich unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Die beiden Bücher, 1. und 2. Samuel, bildeten ursprünglich ein Buch. Und zwar in Qumran hat man in der Höhle 4 Überreste einer Samuel-Rolle gefunden. Die stammt aus dem Jahr 50 vor Christus ungefähr. Und sie enthält beides. 1. Samuel und 2. Samuel. So hat man also effektiv diese beiden Bücher in einer Rolle gehabt. Das stimmt auch mit dem Talmud überein, wo nicht von zwei Büchern Samuel gesprochen wird, sondern einfach vom Buch Samuel. Die Aufteilung ist aber vorhanden in der ältesten Bibelübersetzung, in der griechischen Septuaginta, übersetzt um 280 vor Christus in Alexandria, Ägypten, von jüdischen Gelehrten. Die haben diese Bücher aufgeteilt in zwei Bücher. Warum? Ein ganz praktischer Grund. Um Griechisch zu schreiben, braucht man mehr Platz als Hebräisch, weil man die Vokale auch schreiben muss. Und so war das ein bisschen schwierig, quasi das ganze Buch Samuel in eine Rolle zu fassen. Und so hat man zwei Rollen daraus gemacht. In unseren Bibeln ist also diese Zweiteilung übernommen worden, aber es ist nicht die ursprüngliche. Das ist nur eine Teilung aufgrund von praktischen Gegebenheiten. Auch die Abschreiber im Mittelalter, diese masoretischen Rabbiner, die haben die beiden Bücher Samuel als ein Buch betrachtet. Also auch dort sieht man das noch deutlich. Denn die haben ja immer den Mittelvers errechnet bei jedem Buch. Und der Mittelvers für Samuel ist am Ende von 1. Samuel. Ja. Das sind so einige Gründe, um zu zeigen, es war also ursprünglich eine Rolle. Aber wir betrachten heute das erste Buch Samuel, das nächste Mal das zweite. Auch aus praktischen Gründen, denn es wird ein bisschen lang. Beide zusammen. Aber wir sollen es also unbedingt als eine Einheit sehen. Das ist wichtig. Die beiden Bücher Samuel zeigen gewissermaßen den Weg aus der Richterzeit hin zum Königtum von David. Zum Aufbau des Buches. Also wir betrachten jetzt nur 1. Samuel. Wir können drei Teile unterscheiden. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 7, da geht es um Samuel. 8 Vers 15, da geht es um Saul. 16 bis 31, es geht da um David. Bei Samuel sehen wir einen Menschen, der war von Gott erwählt und wurde am Ende von Menschen verworfen. Sie hatten genug vom Richtertum, sie wollten einen König. Das war sehr, sehr schwer für Samuel, das zu akzeptieren. Und Gott sagt ihm schließlich, du brauchst gar nicht enttäuscht zu sein. Sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen als König. Du musst das gar nicht persönlich nehmen, erklärt Gott. Bei Saul finden wir ganz prägnant einen Menschen, der war von Menschen erwählt. Denn Israel wollte unbedingt einen König haben, um so zu sein wie die anderen Völker. Nicht mehr ein spezielles Volk zu sein. Damit hatten sie Mühe. Sie wählten Saul. Aber Saul wird schließlich von Gott verworfen. Drum, es ist doch eindrücklich, dieser Gegensatz: Samuel von Gott erwählt, von Menschen verworfen, Saul von Menschen erwählt und von Gott verworfen. Darauf kommt David, ausdrücklich von Gott auserwählt. In Kapitel 16 wird das ganz prägnant ausgeführt. Aber er wird von Menschen verworfen. Viele Kapitel zeigen, wie Saul mit seiner Armee David verfolgt und ihn aus dem Weg schaffen möchte. Was nicht gelingt. Der erste Teil, Samuel, beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die Kindheitsgeschichte dieses Mannes Gottes. Und es zeigt uns sehr schön, wie Gott Menschen zubereitet für seinen Dienst. Menschen, die er erwählt hat. Und es zeigt die Wichtigkeit der Kindheitsphase. Auch die Zeit, bevor das Kind zum Glauben kommt. Ja, das ist auch da drin. Es gab eine Zeit, wo Samuel den Herrn noch nicht kannte. Aber das gehörte mit zur Zeit, in der Gott diesen Menschen geformt und aufgebaut hat. Dann wird diese bewegte Geschichte der Bundeslade beschrieben, Kapitel 4 bis 6, wie sie von den Philisten gestohlen wird und eine lange Reise angetreten hatte. In Kapitel 7 wird Samuels Richteramt beschrieben und dann kommt der neue Teil. Das Volk will einen König, das soll Saul sein. Kapitel 8 zeigt diesen Wunsch, Israel will einen König. 9 bis 10 zeigt, wie Saul berufen wird und gesalbt wird. Und die weiteren Kapitel 11 bis 15 beschreiben Sauls anfängliche Erfolge, aber auch seine Torheiten und wie Gott ihn schließlich verwirft. Der letzte Teil, David, Kapitel 16, beschreibt seine Erwählung und Berufung durch Gott. Kapitel 17, sein überwältigender Sieg über Goliath. Kapitel 18 und 19 zeigen Davids Geschichte am Hof des Königs Saul. Und schließlich 19 bis 31, diese bewegte Periode, in der Saul David jagt von einem Ort zum anderen. Jetzt machen wir einen Gang zusammen durch das Buch Samuel, Kapitel für Kapitel. Ich lese ein paar Verse in Kapitel 1. Und wir wollen ja daran festhalten, es geht an diesen Bibelstudientagen darum, eine Übersicht zu verschaffen über einzelne Bibelbücher. Wir können also nicht das ganze Buch miteinander durchlesen. Aber wir kennen sie alle von der Sonntagsschule hier, oder? Oder vielleicht haben wir es vorher noch gelesen. Samuel, 1. Samuel 1,1. Und es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkanah, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninna. Und Peninna hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihn zu opfern zu Silo. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah an dem Tag, da Elkanah opferte, da gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hannah gab ihr ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so wie er das Jahr für Jahr tat, also kränkte sie sie. So oft sie zum Haus des Herrn, das war die Stiftshütte, hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Und Hannah stand auf nach dem Essen und nach dem Trinken zu Silo. Eli, der Priester, saß aber auf dem Stuhl an einem der Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war bitteren Gemütes und sie flehte zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd männlichen Samen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das ist so diese Familiengeschichte, mit der das erste Buch Samuel eröffnet wird. Es ist die Geschichte einer absoluten Durchschnittsfamilie. Elkanah war wahrscheinlich zuerst verheiratet mit Hannah und sie war unfruchtbar und dann hat er gedacht, ja, Wie kann man das lösen? Damals gab es Polygamie und schließlich war ja das bei Abraham ja auch so. Die Frau bekam kein Kind, dann hat er noch eine andere geheiratet, Hagar. Und so war das auch hier. Die zweite hat Kinder bekommen, aber das hat dauernd Familienstreit gegeben. Eine absolute Durchschnittsfamilie, sehr gläubig. Sie gehen jedes Jahr, machen sie diese große Reise nach Silo zum Tempel. Sie bringen dort dem Herrn ein Opfer. Vom Friedensopfer dürfen sie auch essen, haben Gemeinschaft untereinander und dabei immer Familienstreit. Also die totale Durchschnittsfamilie. Und man hat den Eindruck, Elkanah hat sich mit der Situation abgefunden. Und er versteht gar nicht, warum Hannah mit dieser Durchschnittssituation nicht zufrieden ist. Was will sie noch mehr? Sie hat ja schließlich Elkanah und ist noch besser als 10 junge Leute. Ja, der hatte noch den Mut, sich mit jungen Leuten zu vergleichen. Das haben manche heute nicht mehr. Also das beeindruckt mich immer in Israel, wie dort alte Leute, die sind etwas wert. Wenn ein alter Mann kommt, so langen Bart, hat eine Würde, strahlt eine Würde aus, da denkt man nicht, das ist der Hinterletzte. Sondern man hat von denen Respekt, das haben wir völlig verloren. Unsere Gesellschaft ist total jugendorientiert, das ist das Allerbeste. Und gleichzeitig wird die Jugend dauernd kritisiert. Ein Widerspruch in sich, oder? Aber trotzdem ist die Jugend das Ideal und eben alte Leute, die sind so eine gewisse Last. Aber in Israel merkt man das, besonders unter den Orthodoxen, die alten Leute, Leute, von denen man Respekt hat, zu denen schaut man auf, die haben auch mehr erlebt und können etwas weitergeben. Also dieser Elkanah kann sich ohne Probleme mit 10 jungen Leuten vergleichen und denken, ich bin besser. Ja, und wir sehen, das Buch beginnt in dieser Zeit von Relativismus, Individualismus und religiöser Durchschnittlichkeit mit einer Frau, die gibt sich nicht zufrieden mit der Situation. Und der einzige Ausweg ist für sie das Gebet. Und mit dem Gebet schafft sie den Durchbruch aus dieser Mittelmäßigkeit heraus. Sie ist bereit, wenn Gott eingreift und ihr doch eine Schwangerschaft ermöglicht. Heute geht man zum Frauenarzt, oder? Und sie ist ja gebetet. Wenn Gott ihr hier eine Wende gibt, dann möchte sie dieses Kind ganz speziell Gott zur Verfügung stellen. Und zwar soll er ein Naziräer werden. Sie sagt, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Da hat sie sich berufen auf 4. Mose 6. Dort finden wir das Gesetz des Naziräers. Der Naziräer, das Wort heißt Abgesonderter, war ein Mensch, der konnte sich für eine gewisse Zeit, wie er wollte, sich ganz speziell Gott weihen. In dieser Zeit durfte er die Haare nicht mehr schneiden, er durfte keinen Wein trinken, keine Trauben essen, alles was vom Weinstock kommt, war verboten, auch Traubensaft war verboten. Er durfte nie in dieser Zeit einen Toten berühren. Er war ganz speziell für Gott auf die Seite gestellt. Übrigens, das lange Haar symbolisiert einen Schleier. Im Orient bedeutet der Schleier Reserviertheit. Reserviert sein. Als Rebekka, 1. Mose 24 am Schluss, zum ersten Mal den Mann ihres Lebens sah, hat sie sich verschleiert. Damit drückte sie symbolisch aus, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männern, ich gehöre nur einem Mann. Also Schleier bedeutet Hingabe. In 1. Korinther 11 wird erklärt, das lange Haar der Frau sei ihr als Schleier gegeben. Da haben wir die Verbindung Haar-Schleier. Und der Naziräer, der also sich einen Schleier wachsen ließ, wollte sagen, ich bin für Gott reserviert, für niemand anders. Und er durfte nichts daran ändern, denn es sollte symbolisieren eine Hingabe ohne Grenzen. Unbegrenzte Hingabe. Also das wollte sie. Ich möchte, wenn ich schon ein Kind bekomme, dann nicht durchschnittlich. So diese religiöse Durchschnittlichkeit, wie wir das in der Familie hatten. Sondern ein Kind, das ganz für Gott da ist. Solange er lebt. Und das ist speziell. Denn die Naziräerzeit, die konnte man zum Beispiel auf 2 Monate. Im Judentum hat man, zur Zeit der Evangelien war das auch üblich, zum Beispiel nur 30 Tage. Wir haben ja verschiedene Beispiele in der Bibel von Nazirern. Ich habe hier hingewiesen auf Simson, Richter 13 bis 16. Johannes der Täufer war ein solcher, aber von Gott dazu berufen, darum auch lebenslänglich. Paulus hat ein solches Gelübde in Apostelgeschichte 18, 18 wird davon gesprochen. Übrigens, wenn er 30 Tage Nazirer war, dann hatte er nicht nachher eine Mähne. Also es war möglich, Nazirer zu sein und man merkte kaum etwas. Aber er hat dann die Haare geschnitten und für den nächsten Jerusalem-Besuch hat er die Haare eingepackt und dann mitgenommen, weil die musste man dann im Tempel in der Nazirer-Kammer für Gott verbrennen. Ja, dann wird auch gesprochen über vier jüdische Brüder der Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 21, die ein solches Gelübde hatten. Aber eben, es war im Prinzip eine völlig freiwillige Sache und im Fall von Samuel, die Mutter hat ihn Gott geweiht. Also, wir finden hier etwas ganz Wichtiges. Eine Frau, die aus der Durchschnittlichkeit ausbricht und sie möchte, ihr Kind, das Gott gibt, soll ganz Gott gehören. Und so beginnt dieses Aufgebautwerden eines Mannes Gottes. Das beginnt also bei der Mutter. Und sie war aber bereit, das Kind loszulassen, sogar vor der Zeit. Denn sobald das Kind entwöhnt war, nach dem Stillen, vielleicht 4 Jahre, gab sie ihn ab an den Tempel. Es war also nicht so, dass sie an dem Kind klebte, ja? Sondern sie war bereit, dieses Kind Gott zu geben. Es gibt so einen Witz über jiddische Müttern. Der beginnt mit einer Frage. Jiddische Mütter, die haben ja ihre Kinder sehr gern und sind sehr besitzergreifend. Und übrigens, wenn man eine jiddische Mutter, die 2 kleine Kinder hatte, dann fragt man sie, welches ist der Arzt und welches ist der Jurist? Ich kann das schon sagen. Was ich sagen wollte. Das beginnt mit einer Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer jiddischen Mutter und einem Rottweiler? Der Rottweiler lässt wieder los. Nun, gut, das war also bei Hannah nicht das Problem. Sie war bereit, eben dieses Kind wirklich Gott zu geben. Das Problem der Loslösung war da nicht vorhanden. Es gibt ein schönes Wortspiel in Samuel 1, Vers 20. Gott hatte nämlich das Gebet dieser Frau erhört und es kam zur Geburt von Samuel. Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da wurde Hannah schwanger und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn von dem Herrn habe ich ihn erbeten. Samuel heißt auf Deutsch von Gott erhört. Das war für sie wichtig. Dieses Kind war eine Gebetserhörung. Ich finde es so übel, wenn Leute sprechen über Kinder machen. Ich erkläre immer wieder meinen Kindern, das ist ein totaler Unsinn. Wir können gar keine Kinder machen. Und es ist tatsächlich jedes Mal ein Wunder, wenn überhaupt ein Kind entsteht. Auch bei denen, die ein paar mehr haben. Es ist jedes Mal ein Wunder. Wir können sie gar nicht machen. Es ist ein Schöpfungswerk Gottes. Natürlich, wir haben eine Verantwortung. Die Tiere haben ja nur zu gewissen Zeiten im Jahr die Möglichkeit, um brünstig zu werden. Ja, die haben einen Instinkt und Gott hat es so eingeschränkt. Aber die Sexualität ist bei Menschen das ganze Jahr der Selbstbeherrschung unterworfen. Beziehungsweise sollte der Selbstbeherrschung unterworfen sein. Dort ist das Triebhafte ausgenommen. Die Sexualität soll unter der Vernunft und Verantwortung des Menschen stehen. Aber wir können es nicht machen. Wir haben eine Verantwortung, natürlich. Aber es ist nicht wir, die das machen können. Es ist Gottes Werk. Gut, und da sehen wir, ein Kind ist eine Gebetserhörung gewesen bei Hannah. Samuel wurde erbeten und er selbst sollte ein Beter werden. Wir finden immer wieder Stellen, wie Samuel betet. Und auch als Fürbitter für sein Volk einsteht. Ich habe hier eine ganze Liste zusammengestellt von, wo es um Gebet geht in 1. Samuel. Das überrascht, nicht? All diese Verse in Kapitel 1, dann Kapitel 2, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 25, 28, 30. Das ist effektiv ein Thema, das sich durch das Buch hindurchzieht. Ein roter Faden, der dem Samuel-Buch ein besonderes Gepräge gibt. Es beginnt mit einem Kind von Gott erbeten. Es ist ein Buch, mit dem wir lernen zu beten. Es lohnt sich zum Beispiel, diese Stellen durchzugehen, um zu sehen, aus welchen Gründen wurde da und dort gebetet. Wie wurde gebetet? Also, das ist wirklich das Wort Samuel, das dem Buch eigentlich das Gepräge gibt. Wir kommen zu 1. Samuel 2. Nachdem Samuel geboren war und die Familie, die Durchschnittsfamilie mit der Frau, die nun aus der Mittelmäßigkeit ausgebrochen war, nachdem diese Familie nach Silo wieder kam und das Kind wurde dort abgegeben, dem hohen Priester, da hat Hannah gebetet. Und wir haben in den Versen 1 bis 10 das Gebet einer Frau. Es ist so, wir haben kein Bibelbuch, das von einer Frau geschrieben worden ist. Aber wir haben sehr viele biblische Abschnitte, wo Frauen sprechen, wo Frauen reden. Wenn wir mal das zusammennehmen würden, all diese Stellen, dann hätten wir etwas in der Hand, um mal einer Feministin abzugeben. Wir müssen die Bibel gar nicht entmännlichen. Wir müssen nur sehen, wie wichtig die Frauen darin sind. Und welche Rolle eine Frau gespielt hat in diesem Übergang aus der Richterzeit in die Monarchie und zu dem auserwählten König David. Frauen beten anders als Männer. Das ist so. Aber hier sehen wir wirklich, wie eine Frau damals vor über 3000 Jahren gebetet hat. War ganz eindrücklich, mal das auf das hin zu lesen. Und was mich sehr berührt, es ist die erste Stelle in der Bibel, wo jemand das Wort Messias in den Mund nimmt. Und zwar haben wir das in Vers 10. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König, und erhöhen das Horn seines Messias. Wenn bei ihnen steht seines Gesalbten, dann ist das einfach die deutsche Übersetzung. Maschiach steht hier. Es ist das erste Mal, nicht dass über den Messias gesprochen wird, das beginnt schon in 1. Mose 3, aber der Ausdruck Messias kommt hier zum ersten Mal vor. Und das ist darum interessant, weil wir ja im ersten Buch Samuel die Einführung der Monarchie finden, des Königtums. Und da wird also der Messias als der große, von Gott verheißene König, der am Ende der Zeit über die ganze Welt regieren soll, hier zum ersten Mal erwähnt. Und das im Mund einer betenden Frau. Samuel stammte aus dem Priesterstamm Levi. Aber nicht aus der Linie von Aaron, dem Hohenpriester. Darum durfte er nicht Priester sein, sondern nur Tempeldiener, Levit. Das sehen wir aus 1. Chronika 6, 33 und folgende. Und so konnte er also Levitendienst, ein Hilfsdienst im Tempel, versehen. Dazu war er ja auch berufen von seiner Herkunft her. Aber 1. Samuel 2 zeigt uns, er wuchs auf in einer total perversen Umgebung. Denn der Hohepriester Eli hatte zwei total perverse, unmoralische Söhne. Und wir müssen uns vorstellen, anstatt in den Kindergarten zu gehen, ging dieses Kind zum Tempel. Man könnte denken, ja, eine wohlbehütete, gute Situation. Überhaupt nicht so. Der war in einer ganz perversen religiösen Umgebung. Und trotzdem kam es mit Samuel gut heraus. Denn er war ganz bewusst von der Mutter in Gottes Hand gelegt. Wir können nicht alles steuern, mit wem unsere Kinder in Kontakt kommen. Aber wir können sie ganz in Gottes Hand legen. Da wurde er groß. Eli wird der Vorwurf gemacht, dass er nicht gegen seine Söhne vorging. Man kann sich da fragen, ja, was hätte er tun sollen? Hätte er seine Söhne mal so richtig übers Knie nehmen sollen? Aber wenn wir den Bericht lesen, dann merken wir, die waren ja erwachsene Söhne. Und wir haben also absolut nicht den Auftrag, erwachsene Söhne mal zu prügeln. Das ist zu spät. Ja, also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber es muss uns klar sein, Eli war als Hohepriester der oberste Richter. Das sieht man auch aus 5. Mose 17, 8 und folgende. Das oberste Richteramt war im Tempel und damit unter der Führung des Hohenpriesters. Er hätte als Richter gegen die perversen Söhne vorgehen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat aber alles verurteilt, was sie gemacht hatten, aber er hatte nicht die Kraft, in seiner eigenen Familie sein Richteramt durchzusetzen. Und das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Eli war ein Mann Gottes. Aber wir sind vielleicht gerade, wenn es um die eigene Familie geht, sind wir am schwächsten. Dort sind wir am ehesten bereit, die Augen zuzudrücken oder irgendwelche Krämpfe zu drehen. Bei anderen Leuten ist es viel einfacher, oder? Aber das wird Eli zum Vorwurf gemacht. Ich habe hier noch geschrieben, zum Problem der missratenen Kinder. Das ist effektiv auch ein Thema, das wie ein roter Faden durch das erste Buch Samuel hindurchgeht und durch das zweite. Eli hatte zwei missratene Söhne. Und dann kommt Samuel. Der hatte auch genau zwei missratene Söhne. In Kapitel 8, 1 und folgende werden sie namentlich erwähnt. Es wird gesagt, dass sie Richter wurden in Israel, die das Recht vertreten. Nicht wahr, bei Eli hätten wir gesagt, ja, das ist klar, der Eli war irgendwie nicht so klar im Durchgreifen. Aber bei Samuel haben wir wirklich einen Mann Gottes vor uns und trotzdem hat er missratene Söhne. Und dann kommt David und der hatte gleich eine ganze Reihe von missratenen Söhnen. Ich habe hier auf dem Blatt hingewiesen auf 2. Samuel 13. Das ist Amnon, der Blutschande getrieben hat in der Familie. 2. Samuel 15 und folgende, Absalom, der eine Revolution gegen seinen Vater gemacht hat, eine Rebell sondergleichen. Und dann 1. Könige 1, Vers 5, da haben wir noch einen dritten Sohn, der dann auch Adonia, der unbedingt König werden wollte und illegal das an sich gerissen hatte. Aber dort wird effektiv auch der Vorwurf gemacht, gerade in Verbindung mit Adonia, heißt es, 1. Könige 1, 6, und sein Vater hatte ihn, solange er lebte, nicht traurig gemacht, dass er gesagt hätte, warum tust du also? Und er hat ihm nie mal die Frage gestellt, hallo, was ist eigentlich los? Weil er ihn nie traurig machen wollte. Also David hatte ein Erziehungsproblem. Er war ein guter Staatsmann und hat so viel Zeit dort hinein investiert, und das gab Mangelerscheinungen in der Familie. Aber wir sehen doch, dieses Thema zieht sich durch. Und wir können nicht in allen Fällen sagen, der Vater war daneben. Aber es ist doch etwas Demütigendes. Und ich möchte auch sagen, etwas Komplexes. Denn da kann Schuld bei den Eltern sein. Aber andererseits haben auch die Kinder ihre eigene Verantwortung vor Gott. Spurgeon sagte, die Gnade fließt nicht im Blut. Damit wollte er sagen, wenn ich bekehrt bin, heißt es lange nicht, dass die Kinder dann auch bekehrt und die Gnade annehmen. Also es geht nicht über das DNS. Leider. Nein, jedes Kind muss sich selber auch bekehren. Aber das gibt diesem Buch auch ein Gepräge. Ein Prophet kam und kündigte in 1. Samuel 2 das Gericht über die Familie Elis an. Und er sagt, deine Familie wird wirklich aus dem Priestertum verdrängt, hinausgetan, und Gott will einen treuen Priester auserwählen. Das ging Jahre, bis sich dann diese Prophetie erfüllt hatte. Und effektiv, die Linie von Eli, die ging über von Itamar, das war ein Sohn von Aaron. Aaron hatte ja 4 Söhne. Nadab und Abihu, die sind gestorben, als sie Alkohol getrunken hatten und fremdes Feuer vor Gott brachten. Hat Gott eingegriffen. Dann blieben nur noch 2 übrig, Itamar und Eleazar. Eli stammte aus der Linie Itamar. Und diese Linie sollte das Hohepriesteramt verlieren. Und später sehen wir dann, wie Zadok, ein Nachkomme von Eleazar, Hohepriester wurde, und zwar war er der erste Hohepriester im ersten Tempel. Steht alles in der Fußnote 1 da unten. Zadok war also der erste Hohepriester im ersten Tempel, und alle Hohenpriester im Salomonischen Tempel waren Nachkommen von Zadok. Effektiv, die Linie von Eli war definitiv ausgeschaltet für das Hohepriesteramt. Und auch im zweiten Tempel waren dann immer Zadokiden, Hohenpriester, bis in die Zeit der Makkabäer. Dort kam das Volk in einen totalen religiösen Zerfall, und dann wurden die Zadokiten auf die Seite gestellt, und alle weiteren Hohenpriester bis in die Zeit der Evangelien waren illegale Hohepriester. Kaiaphas, der den Herrn Jesus zum Tod verurteilt hatte, als Hohepriester, war illegal. Der war kein Zadokide. Das waren alles illegale Hohepriester. Aber im Propheten Hesekiel, das habe ich in der Fußnote 1 auf Seite 2 unten noch angeführt, wie gesagt, im letzten Tempel, im dritten Tempel, sollen dann nur noch zadokidische Nachkommen den vollen Priesterdienst dort ausüben. Also diese ganze Sache mit Zadok und die Beiseitestellung von Eli hat gewaltige heilsgeschichtliche Bedeutung bis ins Tausendjährige Reich. Oder? Und es beginnt einfach mit einer Familiengeschichte, durchschnittliche Familie in Israel. Aber das Ganze hat großartige heilsgeschichtliche Dimensionen. Ein treuer Priester soll erwählt werden. Und nun ist interessant, dieser Prophet erwähnt in Kapitel 2, 35 den Messias namentlich. Und hier kommt das Wort Messias zum zweiten Mal vor in der Bibel. Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen, und er wird vor meinem Messias wandeln alle Tage. In 1. Samuel 2, 10, bei Hannah, steht Messias in Verbindung mit König. Und hier steht Messias in Verbindung mit dem Priesteramt. Nun, beides sollte der Messias in sich vereinigen. Hohepriester wurden gesalbt mit Öl und auch Könige. Darum sind sie eigentlich Hinweise auf den großen Gesalbten. Christus heißt griechisch Gesalbter, Messias hebräisch Gesalbter. Christus sollte das Königtum und das Priestertum in sich vereinigen. Aber wir sehen dann im ersten Buch Samuel, Gott hat die Gewaltentrennung eingeführt. Denn die hohen Priester waren als Gesalbte immer aus dem Stamm Levi. Und die Könige sollten, wie wir sehen werden, mit David immer aus dem Stamm Juda kommen. Darum, man konnte auf legale Weise Königtum und Priestertum nie zusammenbringen. Aber die Propheten sagten, der Messias wird kommen und er wird beides in sich vereinigen. Wir sehen, warum hat Gott die Gewaltentrennung eingeführt? Weil wir ein böses Herz haben. Und wenn wir zu viel Macht haben, sind wir leicht geneigt, die Macht zu missbrauchen. Und so sehen wir, die Gewaltentrennung ist nicht eine Erfindung der Aufklärungszeit, der Französischen Revolution. Das ist ein biblisches, gottgegebenes Prinzip. Und wohl uns, dass wir dieses Prinzip der Gewaltentrennung auch in der Schweiz kennen. Aber in dem Herrn Jesus, da kann alle Macht vereinigt sein, weil er der Gerechte ist, der Vollkommene, der seine ganze Macht nur zum Guten einsetzt. Wir haben ja heute neue Zeiten eingeführt. Das Ganze wird ein bisschen kürzer. Um 15.30 Uhr machen wir dann die lange Pause. In 1. Samuel 2 lesen wir dann von einem Krieg. Also in den weiteren Kapiteln lesen wir dann von einem Krieg der Philister gegen Israel, und das sollte dann diese Wende bei Eli in seiner Familie anbrechen lassen. Nämlich dieser Ort Silo sollte dann zerstört werden. Wie wir das aus Jeremia 7, Vers 12 und 14 und Psalm 78, 60 sehen. Aber darauf kommen wir jetzt in den weiteren Kapiteln. Da sollte dieses von den Propheten angekündigte Gericht eben eingeläutet werden. Wir gehen zuerst zu Kapitel 3. Samuel ist als kleiner Junge im Tempel und dient hier dem Hohenpriester. Und nachts liegt er auf seiner Liege und plötzlich hört er eine Stimme: Samuel. Der kleine Junge geht rüber zu Eli, seinem Ersatzpapa, und sagt: Du hast mich gerufen, was ist los? Nein, nein, du. Ich dachte, er hat wahrscheinlich irgendwie schlecht geträumt, ja? Geh wieder hin. Und das wiederholt sich, bis schließlich Eli realisiert, vielleicht spricht Gott mit dem kleinen Jungen. Und er kann ihm genau erklären, wie er reagieren muss, wenn Gott ruft. Wir sehen, Eli war wirklich ein Mann Gottes, der verstand auch etwas davon, wie man auf Gott hört. Und er erklärt ihm: Schau, wenn die Stimme nochmals kommt, dann musst du einfach sagen, hier bin ich, dein Herr, dein Knecht hört. Rede, denn dein Knecht hört. Und das tut der kleine Samuel so, und Gott offenbart ihm noch mehr, was mit Eli geschehen soll. Und das war eine schwere Nacht für den kleinen Jungen. Nächsten Tag sagt Eli: Was hat Gott gesagt? Der kleine Junge soll jetzt auspacken und dem alten Eli das Gericht ankündigen. Aber er sagt ihm: Nein, du musst es mir unbedingt sagen. Und er erzählt ihm alles, was Gott ihm geoffenbart hat, und Eli kann es akzeptieren. Der beugt sich unter die Zucht Gottes, rebelliert nicht gegen die Zucht Gottes, akzeptiert das. Und damit beginnt die Laufbahn von Samuel als Propheten. Aber in diesem Kapitel wird ausdrücklich gesagt, in Vers 7, es gab eine Zeit, da hat Samuel den Herrn noch nicht gekannt. Und jetzt lernte er ihn kennen. Aber wir sehen auch die Jahre davor, das war in Gottes Hand, da wurde er geformt. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, auch die Jahre, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben, sind wichtig in unserem Leben. Bereits da können wir die Spuren Gottes sehen, wie er uns geführt hat, damit wir dann das Ziel erreichen, wofür er uns berufen hat. Und so lese ich Kapitel 2, Vers 19. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm, und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Das ist die Kindheitsgeschichte und wie Gott ihn zubereitet hat. Also 1. Samuel 3, da können wir sagen, Samuel lernte die Stimme des guten Hirten kennen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist schon interessant, wenn Leute zum Glauben kommen, wie die sofort, wenn irgendetwas an sie herankommt, Christliches, merken die, da ist was faul. Und die können gar nicht sagen, wo das in der Bibel steht, dass da was faul ist, weil sie gar noch nicht die ganze Bibel gelesen haben. Und trotzdem merken sie das. Die reagieren genau wie Schafe. Schafe können auch nicht sagen, wenn ein Falscher sie ruft, wessen Stimme das ist. Aber sie merken, es ist nicht die Stimme des Hirten. Sie kennen die Stimme des Hirten und anderen folgen sie nicht. Und so ist es auch bei Wiedergeborenen, die merken, das kommt vom guten Hirten, das ist etwas Fremdes. Sie wissen nicht unbedingt, was da dran spezifisch ist bei diesem Fremden, aber sie folgen dem nicht. Und das sehen wir so schön bei Samuel. Er lernt die Stimme des Herrn kennen, die Stimme des guten Hirten. 1. Samuel 4. Es war wieder Krieg zwischen Israel und den Philistern. Ihr Kerngebiet ist da, wo heute der Gazastreifen ist. Übrigens, Palästinenser, das Wort geht sprachgeschichtlich auf Philister zurück. Auf Arabisch gibt es nur ein Wort für Palästinenser und für Philister. Philistini. Und darum, obwohl sie natürlich ein Mischvolk sind, heute die Palästinenser, identifizieren sie sich heute sehr stark mit den biblischen Philistern. Und sagen, wir sind die Philister und wir haben ein Recht, in diesem Land zu sein. Aber Israel hat kein Recht. Und diese ganze Samuel-Geschichte ist so aktuell, weil wir haben dauernd diese militärischen Konfrontationen zwischen den Philistern und Israel. Also Israel hatte damals sehr schwer darunter zu leiden, bis schließlich David, der König, sie von dieser Geißel befreien konnte. Und wir wissen, David als König, als auserwählter König, ist ein Hinweis auf den Messias. Wann wird Israel von dieser Geißel befreit werden? Erst dann, wenn der Messias kommt. Sehen wir also diese aktuelle prophetische Komponente in diesem Bibelbuch. Nun, 1. Samuel 4, es war wieder Krieg. Und da haben sie sich gesagt, jetzt machen wir einen totalen Coup. Jetzt holen wir die Bundeslade mit in den Krieg und dann werden wir siegen. Das machen sie und die Philister erfahren, die kommen mit der Bundeslade, die haben Horror bekommen, jetzt geht es uns an den Kragen und darum haben sie umso löwenmutiger gekämpft und haben Israel besiegt. Die waren genauso abergläubisch wie die Israeliten. Die Meinung, wenn die Bundeslade, die war ja nur ein symbolisches Tempelgerät, war nicht Gott. Und schon gar nicht Gott in einer Box. Nein, das war nur ein Symbol, das markierte den Ort, wo Gott im Tempel sich Israel besonders offenbarte. Aber sie glaubten, das bringt irgendwie Erfolg, Glück. Und dieses Talisman-Denken, das ist tiefer versteckt in unseren menschlichen Herzen, als wir denken. Und das hatten die Philister auch. Aber dann geschah die Katastrophe. Die Bundeslade wurde von den Philistern erobert und in ihr Gebiet abgeführt. Als Eli davon hörte, Das war für ihn so schrecklich. Er war gerade wieder mal auf seinem Stuhl, war ganz alt und unbeweglich. Und als er das hörte, fiel er nach hinten runter auf von seinem Richterstuhl und brach sich das Genick und starb. In diesem Krieg kamen die beiden Söhne Hophni und Phinehas ums Leben. Eli hat als Richter nicht eingegriffen, aber dann hat Gott eingegriffen. Das ist noch ein wichtiges Prinzip. Wenn die Menschen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, dann können wir damit rechnen, dass Gott dann eingreift. Gott hat sie im Krieg getötet. Aber die Frau des einen war gerade schwanger und diese Schreckensnachricht, die Frau von Phinehas, ich lese Kapitel 4, 21, Vers 19 am Schluss, sie hört, ihr Mann ist tot, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Kennen wir das Phänomen, nicht wahr, dass Wehen ausgelöst werden können durch Schreckensereignisse. Und um die Zeit ihres Sterbens, da sprachen die Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn einen Sohn hast du geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikavot, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen. Dieser Name hat sehr viel zu bedeuten. Mit Kavod, Herrlichkeit, wird in der Bibel immer wieder die Shechina, diese geheimnisvolle Wolke und Feuersäule, bezeichnet. Ich habe hier angegeben, zum Beispiel Hesekiel 43, 2. Und indem die Bundeslade wegging, ging die Shechina von Israel weg. Und darum dieser Name Kavod, nicht Herrlichkeit. Die Shechina ist weg. Und die Shechina, die kommt dann erst später in 1. Könige zurück, nachdem Salomo den Tempel gebaut hatte. Wir haben also von hier weg bis auf Salomo die Zeit Israels ohne Shechina. Und jetzt sehen wir, was das prophetisch bedeutet. Bei Salomo kam die Shechina zurück. Und sie war die ganze Zeit des ersten Tempels, war sie da. Aber kurz vor der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar ging die Shechina aus dem Tempel weg, durchs Osttor zum Ölberg, und dann verschwand sie. Und die kam nie mehr zurück. Als die Juden aus Babylon zurückkehrten, den zweiten Tempel bauten, da kam die Shechina nicht mehr. Sie war nie mehr gesehen im Tempel. Aber Ezekiel sagt voraus in Kapitel 43 seines Buches, im Endzeittempel, im dritten Tempel, wird die Shechina zurückkehren. Nun, unser Fazit, die Geschichte von hier, in 1. Samuel 4, bis auf Salomo, ist gewissermaßen eine Parallelgeschichte von der Zerstörung des ersten Tempels bis ins Tausendjährige Reich. Es entspricht der Zeit, wo über Israel steht, Ikavot, ohne Shechina. Und da haben wir diesen Konflikt Israel-Palästina. Ja, weil Philistäer, das Philisterland, das ist Palästina. Israel-Palästina. Und dann sagen sie sich, wir brauchen einen starken Mann. Wir brauchen einen ganz starken Mann. Und dann haben wir Erfolg. Und wir werden jetzt gleich sehen, dann kommt eben Saul. Und Saul war dann wirklich einen Kopf größer als alle anderen. Von der Schulter an aufwärts. Da hatten sie wirklich den großen Mann, den starken Mann. Und er hat Erfolg gegen die Palästinenser, gegen die Philister. Und das geht so lange gut, bis nicht ein noch größerer kommt. Goliath aus Gat. 3 Meter. Das ist die Pointe im ersten Buch Samuel. Der Mensch sucht den starken Mann, um die Probleme zu lösen, die man nicht meistern kann. Und das geht so lange gut, bis nicht noch ein größeres Problem kommt als der Mann, als der starke Mann. Und dann kommt ein kleiner Mann auf den Plan. David. Und der besiegt Goliath. Und David weist eben hin auf den Herrn Jesus, den Messias. Er kommt und besiegt Goliath, aber wir sehen, wie David dann verworfen wird. Und Saul jagt David. David ist der verworfene Messias, kann man sagen. Und das entspricht der Zeit heute. Der Jesus hat den Satan am Kreuz besiegt, aber seither ist er der verworfene Messias. Aber der Zeitpunkt kommt, wo er dann gewissermaßen die Macht antreten wird. Wenn er kommt als König der Könige, das führt uns dann zum zweiten Buch Samuel, wo David die Königsherrschaft übernimmt. In vielen Kriegen besiegt er alle Feinde rundherum. Und dann kann Salomo, sein Sohn, weiterfahren, eine Friedensherrschaft aufrichten und er baut den Tempel in Jerusalem. Der Herr Jesus, wenn er zurückkommt, wird er wie David verschiedene Kriege führen und wird alle seine Feinde besiegen. Und wenn das vorüber ist, richtet er wie Salomo die Friedensherrschaft auf über die ganze Welt und baut den Endzeittempel nach Ezekiel 40 bis 48. Und da kommt dann die Schechina zurück. Also wir sehen, wie diese Samuel-Bücher effektiv eine Übersichtsschau geben über die Heilsgeschichte in prophetischer Weise. In 1. Samuel 5, da wird die Bundeslade in Asdod bei den Philistern in den Tempel ihres Gottes Dagons gestellt. Am nächsten Tag kommen sie wieder in den Tempel. Dagon liegt auf seinem Gesicht vor der Bundeslade. Schon dramatisch. Plötzlich liegt der Gott da auf dem Boden. Dann richten sie ihren Gott wieder auf. Was ist das für ein Gott, den man aufrichten muss? Unser Gott richtet uns auf, wenn wir am Boden liegen, oder? Übrigens, auf Hebräisch, wenn man sagt, wie geht es dir? Maschlumcha, wie steht es um deinen Frieden, wörtlich? Dann sagt man, zum Beispiel, mea achus, 100%, da geht es einem super. Und wenn man sagt, total schlecht, dann sagt man, alhapanim, auf dem Gesicht. Ja, dann ist man eben am Boden, so wie Dagon. Aber Gott kann uns dann aufrichten. Die mussten ihren Gott aufrichten. Am nächsten Tag war er wieder am Boden. Und zwar Kopf abgeschlagen und Hände abgeschlagen. Nur der Rumpf blieb übrig. Also Gott demonstrierte sichtbar diesen Heiden, dass er der allein wahre Gott ist. Aber wir sehen hier, es gibt einen Kampf zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Gott der Philister. Und die Philister meinten, ihr Gott sei stärker. Aber der Gott Israels ist stärker als der Gott der Philister. Übrigens, die Philister heute rufen jeden Tag, die muslimischen Philister, jeden Tag rufen sie Allahu Akbar. Allah ist nicht groß. Kabir heißt groß. Akbar heißt größer. Größer als der Gott der Juden und der Christen und so weiter. Aber hier wird demonstriert, wer ist der wahre Gott. Ja, und dann bringen sie, weil eine Seuche ausbricht, bringen sie die Bundeslade nach Gat. Dort geschieht die gleiche Katastrophe. Dann bringen sie die Bundeslade nach Ekron. Und schließlich, die haben dermaßen genug von der Bundeslade. Die müssen wir nur irgendwie loswerden. Und da haben sie dann ihre Spezialisten gefragt, was sollen wir tun? Die haben dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie eine Erstattungsabgabe diesem Gott Israels geben. Man sollte goldene Beulen machen und goldene Mäuse, weil es eine Beulen- und Mäuseplage gab. Offensichtlich war das also eine Infektion, die durch eine Mäuseplage ausgelöst wurde und dann eben am Körper Beulen ergab. So haben sie goldene Mäuse und goldene Beulen gemacht. Die Bundeslade haben sie auf einen Wagen getan mit Kühen. Und sie haben sich gesagt, wenn die Bundeslade nach Israel gebracht wird und diese säugenden Kühe nicht vom Weg abbiegen und zurückkommen, dann war das alles von Gott und sonst war es einfach ein Zufall. Wir haben auch damals über Zufall gesprochen, oder? Und die Kühe blieben auf dem Weg, obwohl es säugende Kühe waren, und brachten die Bundeslade hinüber ins israelitische Gebiet. Dort haben wir dann die Bundeslade übernommen, auf einen Stein gesetzt. Und die Leute haben gemerkt, da ist wirklich Gott dahinter. Übrigens, im Salomonischen Tempel hat man diese Kiste mit den goldenen Mäusen im Allerheiligsten aufbewahrt. Weil im Talmud, im Traktat Yoma 52b, heißt es, im zweiten Tempel war die Kiste mit den goldenen Mäusen nicht mehr im Allerheiligsten. Im Gegensatz zum ersten. Also die könnte auch im Tempelberg versteckt sein. Wäre noch interessant, für die, die nach goldenen Mäusen der Philister suchen möchten. Schon spannend, was da alles drin ist in dem Tempelberg. Und jetzt noch zu den Kühen. Die sind also nicht abgewichen vom Weg nach rechts oder nach links. Gott konnte sie auf dem Weg bewahren. In Josua 1 sagte Gott zu Josua, er soll täglich in der Bibel lesen und darauf achten, dass er nicht abweicht nach links oder nach rechts. Weder liberal noch gesetzlich wird, sondern nur biblisch. Und wir wissen, wie stark wir in Gefahr sind, abzuweichen nach rechts und nach links. Aber wir sehen, Gott ist in der Lage, uns auf dem Weg zu bewahren. Er konnte das auch bei Kühen. Aber eben, wir sind keine Kühe. Und darum ist das eben unserer Verantwortung überlassen. Spurgeon sagte, der Glaube von gestern nützt mir nichts für heute. Ich muss jeden Tag neu glauben. Nicht in dem Sinn, ich muss jeden Tag wieder eine Bekehrung erleben. Eine echte Bekehrung muss man nur einmal erleben. Aber ich muss jeden Tag mir wieder ganz klar machen, ich möchte wirklich auf dem biblischen Weg, möchte ich vorwärts gehen. Und wenn ich abweiche, möchte ich mich korrigieren lassen. Gott könnte uns drauf lassen, wenn wir Kühe wären, aber wir sind keine Kühe. Dann 1. Samuel 6, 19. Und er schlug unter den Leuten von Beth-Shemesh, weil sie die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug unter dem Volk. Da gab es also unzählige Tote in Israel, weil die Leute von Beth-Shemesh neugierig waren und wollten die Bundeslade mal anschauen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, sie hätten in die Bundeslade geschaut. Es ist nicht nötig, das zu übersetzen in. Man kann auch schlicht übersetzen, die Bundeslade anschauen. Die war nämlich immer gedeckt. Das war vorgeschrieben in 4. Mose. Die hatte immer zwei Decken darüber. Kann man mal nachlesen in 4. Mose 4. Ein Dachsfell und ein Tuch von blauem Purpur. Normalerweise hat in der ganzen Geschichte Israels kaum ein Israelit die Bundeslade je wirklich gesehen. Wenn sie herumgetragen wurde, war sie immer gedeckt mit den Tüchern. Niemand hat die gesehen. Also der hohe Priester natürlich, am großen Versöhnungstag. Aber normalerweise hat niemand die Bundeslade gesehen. Und jetzt die Leute von Beth-Shemesh. Das ist die Chance. Jetzt schauen wir mal die Bundeslade an. Heben den Schleier und Gott schlägt zu. Warum so hart? Nun, ich habe auf dem Blatt vermerkt, die Bundeslade ist ein Bild von Jesus Christus. Die Bundeslade bestand ja aus Akazienholz und war mit Feingold überzogen. Und der Deckel aus reinem Gold, der Sühnedeckel, auf Griechisch heißt der Hilasterion, und in Römer 3, 23 steht, Gott hat Jesus Christus als Hilasterion hingestellt für uns Menschen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, der hohe Priester musste ja immer am Versöhnungstag das Blut einmal auf den Deckel sprengen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, durch Glauben gerechtfertigt würden. Also Römer 3, 23 sagt ausdrücklich, die Bundeslade weist auf Jesus Christus hin. Das Holz weist auf seine Menschheit hin. Nach Jesaja 11, Vers 1 ist er ja der Spross aus dem Stumpf Isais. Holz, ja? Einer der Freunde von Hiob hieß Eliphaz. Hiob 4, 1. Das heißt, mein Gott ist Feingold. Und dieser Eliphaz sagt Hiob in 22, 25, wirf all dein Reichtum weg und dann wird Gott dein Feingold werden. Dein wirklicher Schatz. Also die Bundeslade weist hin auf Jesus Christus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Das ist ein Geheimnis, das wir nicht erfassen können. Es ist etwas ganz Unergründliches, aber es gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Die Gottheit und Menschheit Jesu Christi in einer Person. Und wenn wir auf neugierige Art an dieses Geheimnis herangehen, dann gehen wir auch auf eine unehrerbietige Art daran heran. Und das kann Gott nicht akzeptieren. Also, wer Theologie betreibt, einfach als Wissenschaft, da kann man vergleichen mit jemand, der mal die Bundeslade mal anschauen, ja? Nein, das sind Dinge, wo wir uns wirklich bewusst sein müssen, dass es da um ein heiliges Thema geht. Und darüber steht ein Schleier der Ehrfurcht. Das finden wir hier so illustriert. 1. Samuel 7. Die Bundeslade kommt nachher von Bet-Shemesh nach Kirjat Jearim. Und sie ist dort 20 Jahre. Und dann finden wir etwas ganz Schönes. Israel kommt zu Samuel als Nation und er sagt ihnen, schaut mal, wenn ihr wirklich umkehrt und wirklich aufräumt mit eurer Schuld, dann will ich für euch als Fürbitter einstehen. Vers 5. Und das Volk Israel sagt wirklich, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und dann opfert Samuel ein Milchlamm, schreit zu dem Herrn und es kommt ein Donner vom Himmel. Es gibt wieder Krieg mit den Philistern und Israel erringt einen gewaltigen Sieg. Aufgrund von nationaler Buße. Eine Parallele zu heute. Ist ganz interessant jetzt, diese Situation in Israel ist ja wirklich eine Katastrophe. Und die führt wirklich die Regierung, das Volk in die Hoffnungslosigkeit. Wie kann man das Problem lösen? Und dann am 13. März wurde von Rabbinern in Israel und auch weltweit ein Buß- und Bettag ausgerufen, der jetzt jedes Jahr wiederholt werden soll am 13. März. Und die haben vorgeschlagen, dies und diese Psalmen soll man beten und haben auch vorgeschlagen, Gebete aus dem Machzor Yom Kippur, das ist das Gebetsbuch für den Bußtag des Yom Kippurs, des Versöhnungstages, diese Gebete soll man bringen. Wir müssen als Nation Buße tun über unsere Schuld. Das ist also schon eindrücklich, diese Auseinandersetzung Palästina-Israel, Philisterland-Israel, die führt schließlich das Volk zur Einsicht, wir müssen umkehren. Und wir wissen ja, in Gottes Heilsplan wird Israel noch eine wirkliche Umkehr, der Überrest, erleben und dann die Befreiung des Messias. Aber das ist schon ein Hoffnungsschimmer, dieses Bewusstwerden, wir müssen national umkehren. Und das finden wir so schön dargestellt in 1. Samuel 7. Samuel opfert, es donnert oben, Gott greift ein und die Philister werden geschlagen, werden besiegt. Es ist doch interessant, auf der Grundlage des Opfers bekommt Israel Segen. Und solange Israel als Nation das Opfer nicht erkennt, wird es auch den Frieden nie geben. Das ist das Drama. Gott benutzt diese Auswegslosigkeit, um sein Volk zur Buße und zur Erkenntnis des Opfers hinzuführen. Übrigens, der Donner da oben in 7 Vers 10. Und der Herr donnerte mit starkem Donner an selbigem Tag über den Philistern und verwirrte sie. Die Mama von Samuel, was hat die gebetet in 1. Samuel 2, Vers 10? Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Das ist gewaltig. Das Gebet einer Frau mit prophetischer Weitsicht. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wir machen jetzt die große Pause.